Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, liebe Gemeinde, liebe Anwesenden, ein Bruder, der meistens mit dabei war, der Heinrich Drittger, ist heute heimgegangen. Heute um kurz vor zwei wurde er heimgeholt und ist jetzt in ewiger Gemeinschaft mit unserem Vater und darf sich jetzt erholen von all den Strapazen dieser Erde. Er ist jetzt am Ziel. Und wir sprechen Olga und der Familie unser innigstes Beileid aus und wünschen und wollen nicht vergessen, für die Familie zu beten. Ja, lasst uns dazu aufstehen. Unser Vater, wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, dass du die ganze Menschheit versorgst, dass du an alle denkst, niemanden vergisst. Danke dafür, dass du hier auf dieser Erde für deine Kinder, für dein Volk, für deine Diener sorgst. Und was uns noch umso mehr mit Freude erfüllt, ist, dass du über unser Leben hinaus für uns sorgst. Du hast Wohnungen vorbereitet. Und unser Bruder Heinrich darf jetzt einziehen. Wir freuen uns mit ihm, aber leiden mit der Familie. Und wir bitten dich, so wie du versprochen hast, dass du jetzt mit den Trauernden bist, mit denen, die jetzt mit diesem Verlust zurechtkommen müssen. Wir bitten dich, dass du dort versorgst, dass du mit deinem Trost, mit deinem Frieden, mit deiner Gnade bei ihnen bist. Wir legen sie in deine Hände, wir legen sie dir zu Füßen, weil wir wissen, dass du ganz anders trösten kannst als wir. Wir bitten um einen Trost, der von innen kommt, ein Trost, der sie mit Frieden und mit Freude erfüllt. Wir bitten dich um Gnade für sie. Segne bitte auch uns und sei auch uns gnädig und öffne uns die Augen, das Verständnis und auch das Herz für dein Wort. Schenke Gnade, dass ich das auf eine Art und Weise weitergeben kann, dass wir etwas mitnehmen können und dass wir dich verstehen. Danke dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, wir sind heute an einen Punkt gekommen in 3. Mose, wo wir die Opfer abschließen wollen. Wir haben uns viel über Opfer unterhalten und jetzt werden wir diese Opfer abschließen. Wir schauen uns noch einige wichtige Details an auf die Bezug auf die Opfer und im Grunde genommen wird es heute um drei Dinge gehen. Es wird heute um das Essen von Fett gehen, das könnt ihr euch dann merken, um euch eine Gedankenleiter zu bauen, um das Essen von Fett, um das Essen, was die Priester essen und um das Nicht-Essen der Priester. Ja, diese drei Dinge, um die wird es gehen, Essen von Fett, das Essen, das die Priester essen und das Nicht-Essen der Priester. Zuerst einmal treffen wir auf etwas Bekanntes. Schlag mit mir bitte auf, Kapitel 7, 3. Mose, Kapitel 7. Wir lesen ab Vers 22 bis zum Ende, werden dann auf die ganzen ersten sieben Kapitel eingehen, so im Überflug, und dann werden wir noch in Kapitel 10 kurz verweilen. 22 beginnt wieder mit einer Formel, haben wir schon gemerkt. Also immer wieder, wenn Gott einen neuen Gedanken einleitet oder etwas Neues zu sagen hat, dann kommt dieser Satz: und der Herr redete zu Mose und sprach. Der Herr redete zu Mose und sprach. Gott hat für uns den Text so gegliedert und wir folgen dieser Gliederung. Und wir lesen jetzt weiter. Rede zu den Kindern Israels und sprich, ihr sollt kein Fett essen von Stieren, von Schafen und Ziegen. Das Fett von Aas oder Zerrissenem darf zu allerlei Zwecken verwendet werden, aber ihr sollt es auf keinen Fall essen. Denn jeder, der Fett isst von dem Vieh, von welchem man dem Herrn Feueropfer darzubringen pflegt, die Seele, die es isst, soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Ihr sollt auch kein Blut essen in allen euren Wohnungen, weder von Vögeln noch vom Vieh. Jeder, der irgendwelches Blut isst, soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Das sind so zwei bekannte Gebote mit deutlichen Strafen, wie sie hier aufgeführt werden. Das Essen von Blut, das Essen von Fett. Ich habe mir, wo ich das gelesen habe, die Frage gestellt, darf der Israelit überhaupt kein Fett essen zu der damaligen Zeit? Und beim Blut ist es ziemlich klar, ziemlich eindeutig, ziemlich einleuchtend. Die Aussage haben wir schon bei Noah gehört, ja, wo Gott erlaubt hat, Tiere zu essen, hat er gesagt, immer das Blut ausfließen lassen, das Leben ist in dem Blut, auf keinen Fall Blut essen. Wir sehen auch die Aussage über Blut generell, das wird ja im Neuen Testament sogar weitergeführt, haben wir im Aposteldekret, haben wir auch in der Apostelgeschichte behandelt. Gott will nicht, dass Menschen Blut essen, es hat für ihn hohen symbolischen Wert. Er sagt, die Seele, das Leben ist in dem Blut, deswegen bitte nicht das Blut essen, das soll immer vorher ausfließen. Das Fett ist neu in 3. Mose, Jakob hatte das in seinem Abschnitt Kapitel 3 schon mal behandelt. Und wir schauen einmal kurz in Kapitel 3 hinein, Kapitel 3, 16 und 17. Dort sagt Gott, und es wird etwas klarer, und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, das Fett als Speise, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch, alles Fett gehört dem Herrn. Das ist eine ewige Satzung für eure künftigen Geschlechter an allen euren Wohnorten, dass ihr weder Fett noch Blut essen sollt. Ja, da wird dann Fett und Blut auf die eine Stufe gestellt. Genauso wie ihr kein Blut essen dürft, dürft ihr auch kein Fett essen, ihr vom Volke Israel. Manche Ausleger sind auch der Meinung, dass Gott hier die Gesundheit der Israeliten im Blick hatte. Ja, Gott ist ja auch ein Gott, der wirklich ganzheitlich den Menschen im Blick hat. Und bei den Israeliten war es auch wirklich so, dass er für den Menschen dort gesorgt hat und hat gesagt, bitte kein Blut und kein Fett, es ist für euch, für eure Gesundheit nicht gut. Und das kann auch durchaus sein. Die Absicht Gottes sieht man auch bei vielen anderen Gesetzen, dass er da immer wieder die Gesundheit der Israeliten da mit im Blick gehabt hat. Inwiefern das mit uns zu tun hat, da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Das Interessante ist, dass dieses Gesetz im Neuen Testament nicht aufgegriffen wird. Ja, es wird dann nicht nochmal erwähnt. Wir lesen nichts von, dass wir kein Fett essen dürfen. Es galt also nur damals für die Israeliten. Deutlich wird das auch in diesem Aposteldekret. Ja, die Heiden bekehren sich und die Frage entsteht, was legen wir ihnen auf? Und dann wird gesagt, nur kein Blut und haltet euch fern von Ersticktem. Ja? Also von Fett keine Rede. Warum hier steht eine ewige Satzung für eure künftigen Geschlechter, das kann ich nicht genau sagen, wie das, in welchem Zusammenhang das jetzt gemeint ist. Vielleicht bezieht sich das auf die Aussage oder die Gültigkeitsdauer des mosaischen Bundes. Ja, solange wie der Mosebund gilt oder wenn du im Mosebund leben willst, dann gilt für dich kein Fettessen. Ja, solange wird das wahrscheinlich gegolten haben. Mir ist auch nicht ganz klar geworden, was mit Vers 24 gemeint ist, Kapitel 7, Vers 24. Das Fett von Aas oder Zerrissenem darf zu allerlei Zwecken verwendet werden. Die Israeliten brauchten Fett. Ähnlich wie wir zu ganz, ganz vielen Dingen Fett brauchen, das wissen wir alles gar nicht, wo überall Fett verwendet wird. Aber sie brauchten Fett zum Beispiel, um Gegenstände zu polieren, oder aber auch als Lichtquelle. Und mir ist nicht ganz klar geworden, durften sie jetzt nur Fett von toten wilden Tieren nehmen oder von Tieren, die zerrissen wurden oder von Haustieren, die von wilden Tieren zerrissen wurden, oder durften sie grundsätzlich das Fett von Tieren verwenden, außer wenn das Opfertiere ist, dann nicht, dann gehörte das Gott. Das weiß ich nicht ganz genau, das kann ich nicht genau beantworten, habe ich auch keine Antwort dazu gefunden. Aber definitiv, sie durften es nicht essen. Jetzt möchte ich euch bitten, der eine oder andere ist müde, jetzt wollen wir zusammen so ein bisschen mitarbeiten, damit wir wieder wach werden. Ich lese jetzt ein paar Verse und ihr sagt mir bitte jetzt, wir wollen uns Opfer anschauen, wollen oft Opfer auf Opfer achten. Von welchen Opfern ist hier die Rede? Wie werden sie bezeichnet? Ja? Achtet mal bitte darauf und das sammeln wir gleich. Okay? Ab Vers 28 lesen wir einmal zusammen. Der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, wer dem Herrn ein Friedensopfer darbringen will, der lasse dem Herrn seine Gabe zukommen von seinem Friedensopfer. Eigenhändig soll er die Feueropfer des Herrn herzubringen, das Fett samt der Brust soll er bringen, die Brust, um sie als Webopfer vor dem Herrn zu weben, Der Priester aber soll das Fett auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen und die Brust fällt Aaron und seinen Söhnen zu. Dazu sollt ihr die rechte Keule von euren Friedensopfern dem Herrn als Hebopfer geben. Und zwar soll derjenige von den Söhnen Aarons, der das Blut des Friedensopfers und das Fett darbringt, die rechte Keule zum Anteil erhalten. Denn ich habe die Brust des Webopfers und die Keule des Hebopfers von den Kindern Israels, von ihren Friedensopfern genommen und habe sie dem Priester Aaron und seinen Söhnen gegeben als ein ewiges Anrecht von den Kindern Israels. Also Opfer, 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 Opfer. Was für Opfer wurden erwähnt? Ja, lauter. Friedensopfer, ja. Feueropfer. Wie bitte? Schwingopfer, ja. Schwing- oder Webopfer, ja. Und ein letztes noch. Wie? Hebopfer, ja. Hebopfer. Jetzt wollen wir einmal schauen, wie es sich damit verhält, was damit jetzt im Einzelnen gemeint ist, weil es ist ja erstmal so wie eine große Suppe, die so ein bisschen durcheinander gerührt worden ist. Zuerst einmal das Friedensopfer. Was ist das Friedensopfer? Genau. Hier geht es im Großen Ganzen, also in dem ganzen Abschnitt geht es um Friedensopfer. Und das Friedensopfer, das hat Jakob auch schon, glaube ich, angesprochen, das ist auch das Dankopfer oder wird als Dankopfer bezeichnet. Es ist ein freiwilliges Opfer, das sie geben sollten. Und hier im Vers 13 wird das auch als Dankfriedensopfer bezeichnet. Also das ist einfach ein Opfer, das man gebracht hat, weil man einfach Gott danken möchte, weil man auch quasi sich nochmals mit Gott versöhnen möchte. Und es war so ein Gemeinschaftsopfer, was man auch gemeinsam gefeiert hat. Genau, das war das Friedensopfer. Und darum geht es im Ganzen. Dann lesen wir etwas von Feueropfern. Und da ist es so, so wie ich das verstanden habe, Opfer wurden ja nicht alle verbrannt. Aber alles, was mit Feuer in Berührung kam, also von dem ganzen Friedensopfer, alles, was mit Feuer in Berührung kam, das wurde dann als Feueropfer bezeichnet. Ja, soweit habe ich das verstanden. Das konnte ein Speisopfer sein. Ein Teil vom Speisopfer konnte Feueropfer sein, wenn das verbrannt wurde, wenn das dann mit dem Feuer in Berührung kam. Dann war ein Teil vom Friedensopfer ein Feueropfer. Genau, dann haben wir das Web- oder Schwingopfer. Das war wiederum ein Teil von dem großen Friedensopfer. Ein Teil von diesem Opfer wurde genommen und es wurde geschwungen. Und dann von links nach rechts oder von rechts nach links. Ja, so hat man das dann gehabt. Gewebt oder geschwungen. Die Israeliten stehen auf sowas, auch heute noch. Ja, die stehen vor der Klagemauer und machen immer diesen hier. Ja, also die müssen irgendwie in Bewegung bleiben. Wenn Gottesdienst, dann müssen sie immer in Bewegung bleiben. Ja, und murmeln irgendwas. Und vielleicht war es dann so bei diesem Webopfer, dass man dann geschwungen hat und hat man einen Psalm aufgesagt oder irgendetwas. Das war, und ähnlich ist es auch beim nächsten Teil, beim Hebopfer. Da geht es darum, einen Teil vom Opfer abzuheben. Und dann hat man das auch so gemacht. Ja, man hat es in diese Richtung geschwungen, gehoben. Ja, und auch vielleicht was dabei gemurmelt und das dann letztendlich dem Priester übergeben. Ja, also das sind so diese drei oder diese vier Dinge, so wurde es gehandhabt, aber alles zusammen ist das ein Friedensopfer. Das heißt, dieses Webopfer konnte auch woanders in einem anderen Opferritus mit eingeführt worden sein. Ja, und das Hebopfer genauso, ja, das könnte auch in einem anderen Ritus, das werden wir dann später in Kapitel 8 oder Kapitel 9 bei dem Einsetzungsopfer dann auch, dann werden sie auch einen Teil weben müssen oder heben müssen. Ja, also da merken wir, ist alles eins irgendwo, aber es sind verschiedene Rituale und man sagt auch etwas Unterschiedliches dadurch dann aus. Und lass uns jetzt noch mal lesen von Vers 29 und dann wollen wir uns so ein bisschen in dieses Ritual vertiefen, was sie da jetzt gemacht haben. Ab Vers 29. Rede zu den Kindern Israel und sprich, wer dem Herrn ein Friedensopfer darbringen will, der lasse dem Herrn seine Gabe zukommen von seinem Friedensopfer. Also dieses Friedensopfer, soweit ich das verstanden habe, es ist ein Gemeinschaftsopfer. Ja, und dann hat derjenige dann vielleicht gesagt, so, die ganze Familie kommt zusammen, wir wollen ein Friedensopfer veranstalten. Wir wollen gemeinsam ein Friedensopfer machen. Und das war dann wie so ein Festessen. Ja, so wieder, wie als ob man dann zusammenkommt und gemeinsam ein Fest begeht oder ein Gott einfach Dank ausspricht. Und ein Teil von diesem Fest, von diesem Tier, das geschlachtet wurde, zu diesem Fest, das wurde dann Gott dargegeben. Das war dann das Friedensopfer. Und wir werden gleich schauen, welches Teil das ist und wo, wie das dann gebracht werden musste. Also immer, soweit wie ich das verstanden habe, ich habe nicht alles verstanden, aber ich teile euch einfach das mit, was ich begriffen und verstanden habe. So, es war zu beachten bei diesem Friedensopfer, wenn ich das zu Gottes Ehre und zum Wohlgefallen Gottes darbringen möchte, war zu beachten, dass ich das eigenhändig soll er die Feueropfer des Herrn herzubringen, das Fett samt der Brust soll er bringen, die Brust, um sie als Webopfer vor dem Herrn zu weben. Also bei diesem ganzen Tier, was geschlachtet worden ist, zu dem Friedensopfer, war ein Teil bestimmt für das Feueropfer. Das war das Fett. Ja, alles Fett gehört dem Herrn. Das Fett wurde verbrannt und er sollte eigenhändig das dann zu Stiftshütte bringen und dort verbrennen lassen. Ja, er konnte nicht sagen, oh, ich habe so viel zu tun, bring das mal eben hin. Ich möchte ein Friedensopfer veranstalten. Das ging nicht. Er musste selber dahin gehen. Er musste sich das einplanen und musste das dann selber eigenhändig dorthin bringen. Die Brust sollte er mitbringen und die Brust musste dann gewebt werden. Ja? Vielleicht auf dem Weg schon, wenn er dann gegangen ist, hat er die Brust dann hin und her gewebt und dann die dem Priester übergeben. Jetzt wird der Priester aktiv, Vers 31. Der Priester aber soll das Fett auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen und die Brust fällt Aaron und seinen Söhnen zu. Hier wurden die Priester quasi, oder die Priester haben jetzt Teil an diesem Friedensopfer, die der Einzelne veranstalten will. Ja, sie haben Teil an diesem Friedensopfer und bekommen eins der besten Fleischstücke. Also ich glaube, beim Rind ist da noch hinten am Rücken noch ein ganz leckeres Teil, aber das war schon etwas, was war schon gut. Ja, und das bekam halt eben der Priester und es gehörte auch wirklich Aaron und seinen Söhnen. Wir werden gleich nochmal schauen, wie Gott das dann bezeichnet. Dann geht es weiter. Die rechte Keule, also eins der rechten Füße, weiß nicht, Vorder- oder Hinterkeule, keine Ahnung, also die rechte Keule, vielleicht auch beide, von euren Friedensopfern musste wieder dem Priester als Hebopfer abgehoben werden. Ja? Wurde dem Priester abgehoben und dann auch so, hier, das gehört dir, das geben wir dir. Und zwar soll derjenige von den Söhnen Aarons, der das Blut des Friedensopfers und das Fett darbringt, die rechte Keule zum Anteil erhalten. Hier wird der einzelne Priester versorgt, der gerade Dienst tut. Ja, das ist ein Priester, der bringt das Opfer, der wird damit versorgt mit dieser rechten Keule, die gehört ihm. Warum sollte das so gemacht werden? Ganz einfach, Gott hat das gesagt, das wird jetzt so gemacht und fertig. Aber es war natürlich auch ein Vorschatten auf Jesus Christus. Auch da wollte Gott etwas. Dieses Opfer sollte ja gemeinschaftsstiftend sein. Ja? Also sollte eine Gemeinschaft die Gemeinschaft sollte gepflegt werden bei diesem Opfer, bei diesem Friedens-, bei diesem Dankopfer. Mehrere Menschen sollten daran teilhaben. Und ähnlich haben wir das, Jesus hat Gemeinschaft gestiftet, Jesus hat Gemeinschaft ins Leben gerufen und wir halten das Abendmahl als ein Gemeinschaftsmahl. Es kann auch mit vielleicht irgendwo in diese Richtung ein Vorschatten auf das Abendmahl, das wir jetzt auch letztendlich feiern. Ja, weil es auch ein Gemeinschaftsmahl ist, wo wir uns erinnern und wo wir auch danken für das, was Jesus Christus für uns getan hat. Jetzt wird das nochmal erklärt oder wiederholt, besser gesagt. Wir lesen ab Vers 34. Denn ich habe die Brust des Webopfers und die Keule des Hebopfers von den Kindern Israels, von ihren Friedensopfern genommen und habe sie dem Priester Aaron und seinen Söhnen gegeben als ein ewiges Anrecht von den Kindern Israels. Ihr habt ja, das zweite Punkt war ja, erstmal war Fettessen, das zweite Punkt ist, was ist der Priester? Was sollen die Priester oder was dürfen die Priester essen? Ja, und da achtet mal bitte darauf, hier geht Gott drauf ein. Weiterhin Vers 35, das ist das Salbungsteil Aarons, und das Salbungsteil seiner Söhne von den Feueropfern des Herrn an dem Tag, da er sie herzunahen ließ, um für den Herrn Priesterdienst zu tun. Von dem der Herr befahl, dass es ihnen am Tag ihrer Salbung gegeben werde von den Kindern Israels als ewiges Anrecht für ihre künftigen Geschlechter. Und jetzt kommen wir zu der Schlussformel, die die ersten sieben Kapitel so komplett abschließt. Dies ist das Gesetz vom Brandopfer, vom Speisopfer, vom Sündopfer, vom Schuldopfer, vom Einweihungsopfer und vom Friedensopfer, das der Herr dem Mose auf dem Berg Sinai gegeben hat, an dem Tag, da er den Kindern Israels gebot, dem Herrn ihre Opfer darzubringen in der Wüste Sinai. Ja, also hier ist dieser erste Part abgeschlossen. Die ersten 7 Kapitel ist in der Berichterstattung quasi abgeschlossen. Und wir merken, hier ist ein wichtiges Prinzip. Die Opfer wurden ganz klar dem Herrn gebracht. Ja, die Opfer wurden Gott gebracht. Und dann übergibt man das dem Priester und das gehört dem Priester. Aber der Israelit wusste, oder dem Israeliten musste klar sein, ich gebe es dem Priester. Und dann hat er gesehen, vielleicht, wie die das gegessen haben. Sein Opfer, was ihm quasi gerade eben noch gehört hatte. Aber er hat das Gott abgegeben, die Priester essen das. Und auch dann, wenn die Priester falsch damit umgegangen sind, ja, das lesen wir dann von so einigen Priestern, die damit nicht richtig umgegangen sind. Trotzdem, er hat es Gott gebracht und die Verantwortung, was später damit passiert, gehörte dann die Priester. Ja, ein ganz wichtiges Prinzip, ich bringe es Gott, ähnlich wie wir es mit der Spende haben, ich bringe es Gott und muss hoffen und vertrauen, dass du damit gut umgegangen bist. Aber ich habe es erstmal Gott abgegeben und Gott nimmt das an und Gott schätzt das wert, was wir ihm geben, ja, weil er verspricht dafür eine Belohnung. Jetzt wollen wir am Ende von diesen 7 Kapiteln einen kleinen Exkurs machen. Wir wollen uns einfach Gedanken machen, wir wollen überlegen, wie wurden die Priester versorgt? Wovon haben sie gelebt? Ja? Was haben sie für sich haben dürfen? Wovon haben sie ihre Familien ernährt? Jetzt lasst uns einfach mal schauen und ich werde euch einige Bibelstellen lesen, die ihr dann aufschlagen werdet und die wir uns dann immer aufteilen. Die Seite, die Seite, die Seite, wo wir dann wieder gemeinsam an etwas arbeiten werden. Was gehörte dem Priester zum Beispiel vom Brandopfer? Da dürfen wir einmal alle zusammen Kapitel 7, Vers 8 reinschauen. Ja, was gehörte dem Priester vom Brandopfer? Und wer es dann hat, der darf dann gerne mit reinrufen. Wer keine Bibel hat, tut mir leid. Ich hoffe, dass ihr das nächste Mal eine mitbringt. Wie bitte? Das Fell oder die Haut, ja? Bei einer Kuh, ja, ist auch Fell. Ja, auf jeden Fall steht bei meiner Übersetzung, die Haut des Brandopfers, das gehörte dann dem Priester. Ja? Und das ist eins der wenigen Dinge, die der Priester auch mal nach Hause mitnehmen konnte. Also wenn der dann Brandopfer dargebracht hatte in der Stiftshütte, kam er nach Hause. Das Fell, die Haut konnte man nicht essen, das nahm er damit nach Hause. Was er dann gemacht hat, ob er es verkauft hat, für sich verwendet hat, ein Zelt gebaut hat, wie auch immer, es war ihm überlassen, aber es gehörte ihm. Vom Speisopfer. Was gehörte dem Priester vom Speisopfer? Die linke Seite von mir aus gesehen, 3. Mose 2, Vers 3 und 10, in die Mitte Kapitel 6, Vers 9 bis 11, die rechte Seite, Kapitel 7, 9 bis 10. Was gehörte dem Priester vom Speisopfer? Einfach reinrufen dann. Das war jetzt, okay, sie fallen dem Priester zu, der sie, genau, ja. Und dann auch die alle mit Öl vermengt werden, die wo gehörten auch teilweise Aarons. So wie ich das verstanden habe, Viktor kann mich hier korrigieren, aber meistens wurde ein Teil davon verbrannt. Wurde abgehoben, verbrannt und das Übrige, das steht nämlich in anderen Versen, stand immer wieder, das Übrige gehört dann dem Priester. Ja, und was Andreas dann auch gesagt hatte, genau, von jeweils diesem Speisopfern wurde ein Teil verbrannt, der Rest gehörte, das Übrige gehörte dem Priester. Wer durfte denn davon essen und wo durfte das gegessen werden? Alles Männliche darf essen, ganz genau, ja. Steht bei den anderen auch. Genau. auch alles männliche, Aaron und seine Söhne, gearbeitet haben ja nur Aaron und seine Söhne, ja, alles männliche, ja, und wo durfte das gegessen werden? Genau, also in dieser Umzäunung mussten sie das essen. Ja. Das heißt, davon hat er nichts mit nach Hause genommen. Seine Familie blieb leer. Also er durfte essen, Gott hat ihm quasi einen Tisch bereitet, aber seine Familie bekam davon erstmal nichts. Vom Sündopfer und Schuldopfer, was durfte da gegessen werden? Die linke Seite, Kapitel 5, Vers 13, die Mitte 6, Vers 19 und 22 und die rechte Seite, Kapitel 7, Verse 6 und 7. Ja, 5 Vers 13, 6 Vers 19 und 22 und dann 7 Vers 6 und 7. Sündopfer und Schuldopfer, die werden da zusammengepackt. Was oder wem gehörte was? Vorhof der Stiftshütte, genau, ja. Auch da wieder, je nachdem, wie man das dann versteht, manchmal ist dieses alles Männliche gemeint, grundsätzlich darf nur alles Männliche davon essen, aber derjenige, der das darbringt, der musste dann davon essen. Ja. Und ich weiß nicht genau, ob die anderen durften essen oder ob nur der eine essen durfte, das kann ich nicht ganz genau sagen. Aber auf jeden Fall war es wichtig, dass er davon isst. Ja. Wir werden ja gleich noch sehen, es war sehr wichtig, er musste von diesem Sündopfer wirklich essen. Ja, es war wichtig, dass er etwas davon isst. Derjenige, der das darbringt, sollte darauf achten, dass er auch etwas davon isst. Alles aufessen wird wahrscheinlich schwierig sein. Ich weiß nicht, wie groß das Teil dann gewesen ist, also der Teil vom Opfer oder das Teil vom Opfer, aber davon musste gegessen werden. Auch da wiederum, ja, in der Stiftshütte hatte er was essen können. Jetzt haben wir erstmal Brot gehabt oder etwas Gebackenes, jetzt etwas Fleisch, aber er konnte nichts davon nach Hause mitnehmen. Die blieben leer. Davon war quasi nichts da. Weiter, vom Friedensopfer. Was war für die Priester? Die Stellen, Kapitel 7, Verse 14 bis 16 und Kapitel 7, Verse 31 bis 36. Genau, wo wir uns hier teilen, sucht euch aus. Ja. Genau, die rechte Keule für denjenigen, der das Opfer bringt. Dann für alle. Ja, genau. Jetzt ist interessant, wann durfte das gegessen werden? Am gleichen Tag. Und es gab Ausnahmen, wo auch am Folgetag gegessen wurden. Ja? Und so wie ich das bis jetzt verstanden habe, ist so, dass von diesem Friedensopfer oder Dankopfer durften sie auch mit nach Hause nehmen und das durfte auch dort gegessen werden. Weil da steht an einer Stelle, dass auch weibliche Personen, die Töchter, davon essen durften. Genau. Dann gibt es etwas über die Schaubrote, Kapitel 24, Verse 8 und 9. Ich lese es einmal kurz vor. Können alles das einmal aufschlagen. Sabbat für Sabbat soll er die beständig vor dem Herrn aufschichten, also diese Schaubrote, als Gabe von den Kindern Israels. Das ist ein ewiger Bund und es soll Aaron und seinen Söhnen gehören. Sie sollen es essen an heiliger Stätte, denn als ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn soll es ihm gehören als eine ewige Gebühr. Also sie durften diese Schaubrote essen. Und wahrscheinlich, wenn sie eine Woche alt gewesen sind. Wenn die Neuen dazu kamen, durften die wahrscheinlich die Alten essen. Vermute ich mal. Ja? Ich weiß nicht, wie appetitlich das ist. So Brot für Brot. Ja. Und dann dazwischen Weihrauch. Ja. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie appetitlich das ist, aber sie sollten das an heiliger Stätte essen. Und da merken wir auch, die haben es in dieser Umzäunung, also in der Stiftshütte gegessen, konnten auch da wieder nichts nach Hause mitnehmen. Ja, so weit das, was wir hier lesen konnten. Also Fazit ist, manchmal hatte der Priester was zu essen, manchmal nicht. Ja. Was er zu essen bekam, konnte er auch nur eingeschränkt frei wählen. Seine Familie hatte eigentlich nur etwas Haut und etwas von dem Friedensopfer. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie wurde sie denn versorgt? Ja, was haben sie, woher haben sie, wie wurde die Familie quasi am Leben gehalten? Wir kennen noch etwas von dem Zehnten, hat Käthe letztes Mal erwähnt. Dummerweise wurde der Zehnte ausschließlich für die Leviten vorbehalten. Ja? Der Zehnte war für die Leviten. Die Priester haben davon auch wieder nichts. Genau, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Wir wissen, dass die Priester und vor allem auch die Hohepriester recht wohlhabend waren. Sehen wir zumindest von Kajaphas und so weiter. Das waren angesehene Menschen in Israel und wie gesagt, das waren keine armen Menschen. Wir haben das auch bei dem Sündopfer gesehen, weil der Priester sollte einen Jungstier opfern. Ja? Und das muss man erstmal haben, weil das war ein hoher Wert, dieses Tier. Und wir wollen uns das anschauen in 4. Mose 18. Wir schauen uns das in 4. Mose 18 ab Vers 8 einmal an, was so für den Priester, weil es einfach so gerade in diese 7 Kapitel hineinpasst, wir wollen uns einfach anschauen, wie wurden die Priester versorgt? Was hat man ihnen dort zugedacht? Was hat Gott ihnen zugedacht? Was haben sie gegessen sozusagen? Ich lese ab Vers 8. Und der Herr sprach zu Aaron, siehe, ich habe dir meine Hebopfer zur Verwahrung gegeben. Von allem, was die Kinder Israels heiligen, habe ich sie dir und deinen Söhnen als Salbungsteil gegeben, als eine ewige Ordnung. Haben wir gerade beobachtet? Passt. Das sollst du haben vom Hochheiligen, von den Feueropfern des Altars. Alle ihre Opfergaben nach allen ihren Speisopfern und Sündopfern und Schuldopfern, die sie mir darbringen, sollen dir und deinen Söhnen als Hochheiliges gehören. Also auch da wiederum wird es ein Teil von diesen Feueropfern sein. An einem hochheiligen Ort sollst du es essen, alles, was männlich ist, darf davon essen, denn es soll dir heilig sein. Also das haben wir auch gerade beobachtet, das durften sie in der Stiftshütte, in dieser Umzäunung dort essen. Und dies soll dir auch gehören, das Hebopfer ihrer Gaben von allen Webopfern der Kinder Israels, ich habe sie dir und deinen Söhnen und deinen Töchtern mit dir als eine ewige Ordnung gegeben. Jeder, der in deinem Hause rein ist, soll davon essen. Also hier merken wir, da ist ein Festmahl auch für zu Hause. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt etwas Zusätzliches. Alles Beste vom Öl und alles Beste von Most und Korn, ihre Erstlinge, die sie dem Herrn opfern, habe ich dir gegeben. Die ersten Früchte alles dessen, was in ihrem Lande wächst, das sie dem Herrn bringen, sollen dir gehören. Jeder, der in deinem Haus rein ist, soll davon essen. Alles Gebannte in Israel soll dir gehören. Entschuldigung, war nicht geplant. Alles Gebannte in Israel soll dir gehören. Alle Erstgeburt unter allem Fleisch, die sie dem Herrn darbringen, es sei dem Menschen oder vom Menschen oder vom Vieh, soll dir gehören. Doch sollst du die Erstgeburt eines Menschen unbedingt auslösen und auch die Erstgeburt eines unreinen Viehs sollst du auslösen lassen. Dann, so wie ich verstehe, gehört dem Priester das Geld, was dafür dann bezahlt worden ist. Wenn sie einen Monat alt sind, sollst du diejenigen, die auszulösen sind, nach deiner Schätzung um 5 Schekel Silber auslösen, nach dem Schekel des Heiligtums, das 20 Gera gilt. Aber die Erstgeburt eines Rindes oder die Erstgeburt eines Lammes oder die Erstgeburt einer Ziege sollst du nicht auslösen, denn sie sind heilig. Ihr Blut sollst du an den Altar sprengen und ihr Fett sollst du als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen zum lieblichen Geruch für den Herrn. Also Erstgeburt eines Rindes wurde geopfert, wurde als Opfer dargebracht, aber es geht weiter. Ihr Fleisch aber soll dir gehören, das darfst du haben. Wenn ein Rind, eine Ziege oder ein Lamm gebracht wurde, das darf dir gehören. Wie die Brust des Webopfers oder die rechte Keule soll es dir gehören. Alle Hebopfer von den heiligen Gaben, welche die Kinder Israels für den Herrn erheben, habe ich dir und deinen Söhnen und deinen Töchtern mit dir gegeben, als eine ewige Ordnung. Das soll ein ewiger Salzbund sein vor dem Herrn für dich und deinen Samen mit dir. Und der Herr sprach zu Aaron, in ihrem Land sollst du nichts erben, auch kein Teil unter ihnen haben, denn ich bin dein Teil und dein Erbe inmitten der Kinder Israels. Und dann kommen kurz zu dem Zehnten, ein Vers nur. Und siehe, so habe ich den Söhnen Levis alle Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben für ihren Dienst, den sie tun, den Dienst an der Stiftshütte. Also, wir merken, Gott sorgt für seine Diener. Ja, und jetzt haben wir eine Vorstellung davon, wie er seine Priester versorgt, wie er seine Diener in der Stiftshütte versorgt. Gott teilt mit ihnen, er veranstaltet ein Festmahl für sie, er deckt ihnen quasi den Tisch, sie dürfen vor ihm essen, aber er versorgt sie auch zu Hause, sie bekommen alle Hebopfer, alle Webopfer, sie bekommen das Beste vom Öl, das Beste von Most und Korn, sie bekommen Erstlinge oder alle Erstlinge, erste Früchte, alles Gebannte und alle Erstgeburt, die gehört ihnen. Die dürfen sie haben und die durften sie auch untereinander dann aufteilen. Aber der Priester bekommt kein Erbgut in Israel. Ja? Er konnte seinen Kindern kein Stückchen Land vererben. Ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben, wo er dann wohnen durfte oder was ihm jetzt quasi, ob es ihm gehört oder nicht. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, habe ich jetzt hier draus nicht verstanden. Er konnte seinen Kindern nur sein Amt vererben. Ja? Seine Kinder wurden Priester, wenn sie mit ihnen alles in Ordnung war, wenn sie körperlich und so weiter gesund waren. Wurden sie Priester und konnten auch irgendwann Hohepriester werden und wurden somit versorgt. Aber kein Land und kein Erbe unter den Kindern Israels. Jetzt ist es interessant zu fragen, wie reagiert Gott, wenn Opfer oder Abgaben nicht gebracht werden? Ja, also das Volk sollte ja das alles bringen, aber wenn es nicht gebracht wurde, wie handelt Gott dann? Wie geht er damit um? Und da haben wir eine sehr interessante Aussage in Malachi 3, Vers 8. Wir lesen dort von Vers 8 bis Vers 10, wie Gott, und wir achten einfach darauf, wie Gott sich fühlt, ja, wie Gott das aufnimmt. Es wurde einfach nicht gegeben. Ja, man hat es versäumt, man hat nur für sich gesorgt, man hat Gott quasi außen vor gelassen. Und dann sagt Gott, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, woran haben wir dich denn beraubt? In den Zehnten und in den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Hause sei. Und prüft mich, doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Also wir merken, Gott nimmt das sehr, sehr persönlich. Gott nimmt das persönlich, wie quasi mit seinen Geboten und vor allem wie mit seinem Haus, mit seinen Dienern umgegangen wird. Er fühlt sich persönlich angegriffen, wenn seine Diener nicht versorgt werden, und das ist auch irgendwo einleuchtend und auch klar. Wenn der Priester nichts zu essen hat, ja, wenn er nicht mehr versorgt wurde, dann ging er arbeiten. Das hat man immer wieder beobachtet. Im Buch der Richter werden wir das irgendwann mal schön beobachten können. Was dann passiert, wenn das Volk ungehorsam wird? Ja, dann geht der Priester arbeiten, und wenn er arbeiten geht, dann kann er nicht dienen. Dann kann er seinen Dienst am Hause Gottes nicht verrichten. Und wenn dann einer ein Opfer bringen möchte, dann ist keiner da, der das da bringen könnte. Und er darf es nicht. Ja, und so entsteht dann so quasi ein Kreislauf, wo Gott dann quasi so eine Armutsspirale in Gang setzen muss. Ja, der Priester hat nichts, also muss der Priester arbeiten gehen, und dann übt Gott Gericht aus, und dann haben irgendwann die Israeliten auch nichts. Ja, dann haben sie nichts mehr. Er hat gesagt, prüft mich doch. Prüft mich doch, gebt das Zehnte, gebt den Anteil, der mir gehört, gebt das ab, und dann werdet ihr sehen, was ich dann tun werde. Ja, Gott ist das sehr wichtig. Genau, natürlich kann man da heutzutage auch ein bisschen vom Pferd fallen, also das merken wir in den USA, ja, da wird immer darauf geachtet, dass der, ich weiß gar nicht, wie die das da handhaben, aber ich glaube, wenn der Pastor super reich ist, dann haben sie die Hoffnung, dass sie auch reich werden. Ja. Also das ist natürlich in der heutigen Zeit nicht so gedacht. Aber damals war das wirklich so, wenn es den Priestern gut ging, ging es dem ganzen Volk gut. Ja, das dürfen wir wirklich so beobachten. Das treffen wir immer wieder so an in der Bibel. Jetzt gehen wir zum Schluss über, und jetzt wollen wir auf das eingehen, auf das Nicht-Essen von etwas. Ja, also das Nicht-Essen der Priester. Wir gehen auf eine Begebenheit, die so ein bisschen außer der Reihe ist. Wir überspringen ein paar Kapitel. In Kapitel 8 und 9 haben wir dann die Einsetzung von Aaron und den Söhnen als Priester und dann das erste Opfer von ihnen. Und dann Anfang von Kapitel 10 sterben dann Nadab und Abihu. Die Geschichte ist uns so in etwa bekannt. Zwei von den eingesetzten Priestern sterben, weil sie ein fremdes Feuer dargebracht haben. Vielleicht sogar während ihrer Einsetzung oder während des ersten Opfers. Das wird nicht ganz klar, aber trotzdem, es wird sehr zeitnah gewesen sein. Gott konnte es nicht dulden, er vernichtet beide, er fühlt sich auch dort angegriffen, ja, so, er reagiert sofort. Ja, das ist nur innerhalb von kurzer Zeit, Gott reagiert und sie werden vom Feuer verzehrt. Wir betrachten jetzt die nächsten Verse im Kontext von dem Tod Nadab und Abihus und wir treffen auf die erste Besonderheit. Wir kommen zu Kapitel 10 ab Vers 8. Da werden wir uns jetzt bewegen bis Vers 20 und werden auch dort einige wichtige Parallelen für die heutige Zeit erkennen können. Vom Vers 8. Der Herr aber redete mit Aaron und sprach. Und das ist die erste Besonderheit hier. Bis jetzt hat er immer wieder über Mose gesprochen. Ja, Kapitel 4. Mose, da haben wir gesehen, da spricht er auch wiederum mit Aaron. Aber hier ist es so, meiste Zeit spricht er mit Mose, plötzlich spricht er mit Aaron und mit Aaron alleine. Weil es gab immer wieder Situationen, wo er mit Mose und Aaron gesprochen hat. Aber hier speziell mit Aaron. Warum? Vielleicht als Reaktion auf den Tod von Nadab und Abihu, als Zeichen, dass Gott Aaron nicht verworfen hat. Ja, Gott kommuniziert mit Aaron. Die beiden musste ich strafen und habe sie verworfen. Aber dich nehme ich ernst, mit dir kommuniziere ich, mit dir rede ich, mit dir will ich Gemeinschaft haben sozusagen. Vor allem aber betraf diese Anordnung Aaron und seinen Dienst. Und die wollen wir uns genauer anschauen. Vers 9. Du und deine Söhne mit dir sollen weder Wein noch berauschendes Getränk trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter. Damit ihr einen Unterschied macht zwischen den Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und den Reinen. Und damit ihr die Kinder Israels alle Ordnungen lehrt, die der Herr zu ihnen durch Mose geredet hat. Vielleicht, also wie gesagt, wir müssen diese Stelle im Kontext des Todes von den beiden Priestern betrachten. Und vielleicht waren Nadab und Abihu nicht nüchtern bei dem Opfer. Vielleicht haben sie, weil es eine Feier gewesen ist, auch Alkohol zu sich genommen und waren nicht klar bei Verstand und haben deshalb ein unbedachtes Opfer geopfert. Und Gott muss sie jetzt darauf hinweisen und sagen, ganz klar, ihr dürft kein Alkohol trinken, wenn ihr euren Dienst verrichtet, weil es für euch den Tod bedeuten kann. Es war für Gott wichtig, dass die Priester nüchtern waren und sich voll auf ihre Aufgabe konzentrieren konnten. Es ging hier wirklich um Leben und Tod. Und dieses Prinzip, das haben wir auch im Neuen Testament. Ja, das ist dann ganz klar, im Neuen Testament sehen wir, können wir das wieder beobachten. Wir erinnern uns an 1. Timotheus 3, Verse 2 und 3, wo es um die Einsetzung der Ältesten geht. Ja, auch dort die klare Anweisung, bitte bleibt nüchtern, der Älteste darf nicht dem Wein ergeben sein. Er soll, wie es hier steht, er darf nicht der Trunkenheit ergeben sein. Ein Ältester sollte ein nüchterner Mann sein mit klaren Gedanken. Und warum? Um deutlich einen Unterschied zu machen. Ja, und das merken wir auch in den ganzen Eigenschaften, die der Älteste haben sollte. Es muss ein Unterschied zu sehen sein. Dieser Mensch ist in der Heiligung vorangekommen. Ja, es ist eine Person, die auf dem Weg der Heiligung vorangekommen ist. Und er sollte Gottes Wort lehren. Deswegen war es wichtig, dass er nüchtern war. Und jetzt treffen wir auf eine eigenartige Geschichte, die aber sich an unsere vorherigen Beobachtungen anschließt. Ja, hier geht es jetzt um etwas, was nicht gegessen wurde. Ja, wir wollen uns diese Geschichte anschauen. Es scheint eine Opferhandlung zu sein. Entweder war das ein Fest oder ein alltägliches Opfer, verbunden mit dem Sündopfer. Mose leitet die einzelnen Handlungen und überwacht sie. Das merken wir hier gleich. Und zwischendurch ist aber irgendwie abgelenkt oder nicht da. Ja, weil er konnte nicht die ganze Zeit dabei sein, irgendwie wird er zwischendurch nicht vor Ort gewesen sein. Wir lesen ab Vers 12. Und Mose redete mit Aaron und mit seinen übrig gebliebenen Söhnen Eleasar und Itamar. Nehmt das Speisopfer, das von den Feueropfern des Herrn übrig bleibt, und esst es ungesäuert beim Altar, denn es ist hochheilig. Ihr sollt es an heiliger Stätte essen, denn es ist das, was dir und deinen Söhnen bestimmt ist von den Feueropfern des Herrn, denn so ist es mir geboten worden. So, die Anweisung hat Mose gegeben, und die drei Männer, also die drei Priester, setzen sich jetzt irgendwo hin und essen jetzt diese gebackenen Dinge. Ja, es ist jetzt nicht eine grundsätzliche Anweisung, sondern es ist wirklich eine Anweisung, die jetzt mit der jetzt gehandelt werden soll. Ja, die machen das dann. Dann geht es weiter. Ebenso die Brust des Webopfers und die Keule des Hebopfers, du und deine Söhne und deine Töchter sollen sie mit dir an reiner Stätte essen. Denn dies ist dir und deinen Kindern bestimmt von den Friedensopfern der Kinder Israels. Die Keule des Hebopfers und die Brust des Webopfers soll man mit den Feueropfern der Fettstücke herzubringen, um sie als Webopfer vor dem Herrn zu weben. Dies soll dir und deinen Söhnen mit dir als ein ewiges Anrecht zufallen, wie es der Herr geboten hat. Ja, das eine ist fertig, das Friedensopfer ist gebracht. Jetzt durfte er sich irgendwo frei bewegen und ist vielleicht rausgegangen und hat mit seiner Familie dieses Web- oder dieses Hebopfer zu sich genommen. Ja, das war jetzt möglich gewesen. Jetzt werden Fleisch und Fett hin und her geschwungen und dann, wie gesagt, diese Fleischstücke durften dann gegessen werden. Und in der Zeit wird Mose plötzlich sehr unruhig. Also der Mose ist, den hat dieses Gericht, was Gott über Nadab und Abihu vollführt hat, hat ihn unglaublich sensibel gemacht. Ja, er ist da wirklich sehr unruhig. Er bemerkt, da läuft etwas nicht richtig. Er wird sehr nervös. Und dann lesen wir weiter, Vers 16. Mose aber suchte eifrig nach dem Bock des Sündopfers und siehe, es war verbrannt worden. Also er wird längere Zeit nicht da gewesen bei diesem Fest. Vielleicht hat er auch mit seiner Familie quasi Friedensopfer gefeiert und kommt dann wieder und sucht nach diesem Bock. Da wurde er zornig über Eleasar und Itamar, die Söhne Aarons, die noch übrig geblieben waren, und sprach: Warum habt ihr das Sündopfer nicht gegessen an heiliger Stätte? Denn es ist hochheilig und er hat es euch gegeben, damit ihr die Sünde, die Schuld der Gemeinde tragt, um für sie Sühnung zu erwirken vor dem Herrn. Siehe, sein Blut ist nicht in das Innere des Heiligtums hineingebracht worden. Ihr hättet ihn im Heiligtum essen sollen, wie ich es euch geboten habe. Auch das mit dem Blut ins Heiligtum hineinbringen, das haben wir beim Sündopfer beobachtet. Wenn es da hineingebracht gewesen wäre, dann hätten sie es nicht essen dürfen, dann müsste man das verbrennen. Aber dieses hat man nicht hineingebracht in das Heiligtum, deswegen hätte man das essen müssen. Ja, man hätte das essen müssen. Wir merken auch, dass dieses für uns etwas eintönige, etwas langwierige Gebot, so dieses darfst du essen, das darfst du nicht essen und so weiter, das bedeutet aber hier, es entschied über Leben und Tod. Und Mose war unruhig, der war wirklich aufgebracht, der war nervös, der wusste, der konnte sich nicht, der konnte sich, oder der, das Letzte, was er wollte, noch ein weiteres Gericht Gottes, dann hat er bald gar keine Priester mehr. Das wollte er unbedingt vermeiden. Er war sich dieser Gefahr äußerst bewusst. Und jetzt meldet sich Aaron zu Wort und wir lesen Vers 19, Vers 20. Aaron aber sprach zu Mose: Siehe, heute haben sie ihr Sündopfer und ihr Brandopfer vor dem Herrn geopfert. Sie haben das gemacht und es wird alles richtig gewesen sein. Und es ist mir dieses geschehen. Es ist mir dieses geschehen, mir ist etwas geschehen. Sollte ich heute vom Sündopfer essen, wäre das richtig? Wäre es auch recht gewesen in den Augen des Herrn? Dass Mose dies dann gehörte, war es recht in seinen Augen. Die Erklärung, die Aaron gibt, scheint für Mose einleuchtend zu sein und Mose beruhigt sich. Er ist der Meinung, ja, es wird kein Gericht Gottes folgen. Es scheint alles in Ordnung zu sein, es scheint richtig zu sein. Nur die Frage ist, was meinte Aaron damit, dass er sagt, mir ist dies geschehen? Was ist ihm geschehen? Was ist da passiert? Wenn wir das im Kontext des Gerichts über Nadab und Abihu betrachten, dann würden wir sagen, das ist ihm geschehen. Also der Tod von seinen beiden Kindern ist geschehen. Vielleicht hat er sich irgendwie verunreinigt oder er hat sich irgendwie verunreinigt. Die Atmosphäre oder der Kontext dieses Kapitels, der würde wirklich... Ja, wir können uns einmal die ersten drei Verse von Kapitel 10 lesen, dann werden wir so ein bisschen in diesen Kontext hineintauchen können. Legt es nahe, also dieser Kontext legt es nahe, dass es wirklich sich um diesen Tod der beiden Söhne handelt. Wir lesen die ersten drei Verse, aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer da vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron: Das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen, und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Wenn wir uns die Situation vorstellen, dann ist es so, die beiden Priester haben Pfannen genommen, und wenn sie diese Pfannen genommen haben, die haben sie vorbereitet, dann ist es meistens dafür da, dass man in die Stiftshütte hineingeht. Ja, und dann sind sie dann in diese Stiftshütte hineingegangen und plötzlich ging Feuer aus und sie wurden quasi dort verzehrt. Wahrscheinlich sind sie dort liegen geblieben. So, wer konnte sie rausholen aus der Stiftshütte? Nur die Priester, nur Aaron und die anderen beiden oder die Brüder von diesen beiden Verstorbenen, Eleazar und Ithamar. Ich denke, die beiden, alle drei waren ziemlich erschüttert von dieser ganzen Situation. Sie waren ziemlich geschockt und vielleicht werden sie sich auch irgendwie verunreinigt haben mit den Leichnamen von ihren beiden Brüdern. Ja, wir werden das noch lesen, dass dann zwei Cousins von ihnen sie dann aus dem Lager geschafft haben und dort beerdigt haben. Aber irgendwie mussten sie aus der Stiftshütte rausgeholt werden und das ging nicht so ohne weiteres, dass es jemand Fremdes macht. Das musste dann von ihnen gemacht werden. Vielleicht war das, was Aaron meinte, uns ist das und das passiert. Und wir haben es bestimmt verunreinigt mit meinen Söhnen oder mit unseren Brüdern. Und wir können das Sündopfer nicht essen, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Und Mose hat das akzeptiert. Vielleicht war es aber auch so, die beiden Männer wurden verbrannt. Ja. Und jetzt sollten die Priester Speisopfer essen und etwas Gebackenes, etwas Mehliges konnte man runterbekommen. Aber etwas, was mit Feuer in Verbindung gekommen ist, etwas quasi Verbranntes oder Angebranntes, das ging wahrscheinlich nicht, dass sie das essen konnten angesichts dessen, was sie gerade erlebt haben mit ihren beiden Brüdern. Dass sie das deswegen vielleicht auch nicht gesagt haben, wenn die das essen sollten, dann würden sie wahrscheinlich, das würde der Magen nicht mitmachen, sie würden sich übergeben müssen und dann würde das Ganze noch schlimmer werden. Das würde so nicht gehen. Also auf jeden Fall ist es so, Aaron war der Überzeugung, sie können nicht davon essen, das geht nicht. Und er hat angeordnet, alles verbrennen. Und wo er das Mose erklärt hatte, war Mose damit einverstanden und hat gesagt, ja, das ist okay. Es wird wohl kein Gericht folgen, es ist so in Ordnung. Wir merken also an dieser Begebenheit, dass auch das Nicht-Essen von etwas für die Priester sehr gefährlich war. Und deswegen hatte ich eingangs dann diese drei Dinge erwähnt. Es wird heute um das Essen von Fett gehen, um das Essen der Priester, womit wurden sie versorgt, und um das Nicht-Essen. Ja, Nicht-Essen der Priester, und auch das war gefährlich. Sie sollten sich bitte sehr genau an ihre Vorgaben halten. Das große Fazit, was ich aus diesen Texten genommen habe für mich persönlich, ist: Gott sorgt für die Menschen. Gott sorgt für seine Kinder. Gott sorgt für sein Volk. Und Gott sorgt für seine Diener. Nach der Sintflut hat Gott für die Menschheit dadurch gesorgt, dass er ihnen gesagt hat, ihr dürft jetzt Fleisch essen. Vorher war es verboten, nach der Sintflut war es plötzlich erlaubt. Ja, Gott hat es ihnen, dem Menschen zugedacht, Fleisch zu essen. Die Israeliten durften kein Fett essen. Vielleicht hat Gott, oder man vermutet, dass Gott da für ihre Gesundheit gesorgt hat. Wir haben dieses Gebot nicht. Wir dürfen Fett essen. Hatte ich gerade Fleisch gesagt? Ja? Nee, das war falsch. Also die Israeliten durften kein Fett essen und Gott wird da an ihre Gesundheit gedacht haben. Und wir dürfen Fett essen und wir dürfen Fett verwenden und das ist aus unserem Alltag auch nicht wegzudenken. Sicherlich der eine etwas mehr, der andere etwas weniger, aber Fett ist in unserem Alltag in ganz, ganz vielen Dingen mitverarbeitet und wir essen es auch sehr häufig unbewusst. Dann haben wir gesehen, dass die Priester wurden im Normalfall wirklich gut versorgt. Es ging ihnen gut. Sie durften, sie hatten von allem genug gehabt. Und das hat sich dann auch wiederum auf das ganze Volk ausgewirkt, dass sie gesegnet wurden. Und die Leviten wurden ebenfalls gut versorgt, beides aber nur, wenn das Volk gehorsam war. Wenn das Volk Israel den Anweisungen folgte, wenn nicht, dann entstand eine Armutsspirale. Eine Spirale, die immer wieder tiefer in die Armut hineinführte. Gott sorgt für sein Volk, für seine Kinder. Das ist das, was ich, wie gesagt, aus diesen Texten für mich persönlich herausnehmen konnte. Gott segne uns auch weiterhin beim Nachdenken. Wir werden immer wieder darauf zurückkommen in den nächsten Kapiteln, die wir dann beobachten und betrachten werden.